Welcome to ZMO Kitchen Talks, a podcast about historical and anthropological research in the Middle East, Africa, Eurasia, South and Southeast Asia, produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin. My name is Elisa Nobel-Dilati. I'm a Middle East anthropologist and knowledge transfer officer at ZMO. Over a cup of coffee or tea, I talk to renowned academics about their research questions, regions, and methodologies. We also take a look behind the scenes of academic practice at personal reflections, challenges, failures, and unexpected outcomes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZMO Kitchen Talks, dem Podcast, in dem wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen akademischer Forschungspraxis werfen. Heute freue ich mich besonders auf das Gespräch mit Professor Dr. Ulrike Freitag, Nahosthistorikerin, langjährige Direktorin des ZMO und Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Hallo Ulrike.
Hallo.
Ich stelle dich kurz unseren HörerInnen vor. Du forschst seit vielen Jahren zu Themen der Sozial- und Kulturgeschichte des Nahen Ostens, insbesondere zur Stadtgeschichte, Migration und Mobilität sowie zu religiösen Fragen. Und ein besonderer Schwerpunkt deiner Arbeit liegt auf dem Hejaz, der westlichen Küstenregion Saudi-Arabiens, sowie auf der Stadt Jeddah, über die du unter anderem das Buch A History of Jeddah 2020 veröffentlicht hast. Deine langjährige Forschung in Syrien, Jemen und Saudi-Arabien machen dich zu einer der umfassendsten Kennerinnen der Region. Und in dieser Folge wollen wir gemeinsam hinter die Kulissen aktueller Forschungsrealitäten in Saudi-Arabien schauen. Spätestens seit der Vision 2030 wandelt sich das Land unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman in vielerlei Hinsicht. Und diese wirtschaftspolitische Initiative strebt eine umfassende Umstrukturierung des Landes jenseits von Öleinnahmen an, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Gesellschaft. An der Stelle vielleicht kurz der Verweis auf die beiden vergangenen Folgen zu Saudi-Arabien, einmal zur rechtlichen Perspektive, zu rechtlichen Reformen und einmal mit Dominik Krell und einmal mit Nora Derbal auf die gesellschaftlichen Veränderungen. Und heute wollen wir uns im Speziellen die sogenannten Giga-Projekte anschauen, wie zum Beispiel die Transformation der historischen Oasenstadt Al-Ola, in der du einige Zeit verbracht hast, die momentan zu einer touristischen Hochburg umgewandelt wird und die ausländische Investoren anziehen soll. Wir wollen heute nicht nur die historischen Linien dieses Strukturwandels nachvollziehen, sondern auch beleuchten, wie die lokale Bevölkerung diese Entwicklung wahrnimmt und wie Wissenschaftler überhaupt Zugang zu diesen Perspektiven bekommen. Und wir wollen auch ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen, inwiefern sich das Forschen in Saudi-Arabien verändert hat. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu und in Saudi-Arabien zu forschen? Welches Interesse hat dich da geleitet?
Eigentlich war das, wie so vieles in meiner Forschung, totaler Zufall. Ich forschte über den südlichen Jemen, die Region Hadramaut, und die Migration der Hadramis in der Region des Indischen Ozeans, also Richtung Indien, Indonesien, Ostafrika, aber natürlich auch im Roten Meer. Und die heiligen Städten Mekka und Medina hatten auf die Hadramis eine erhebliche Anziehungskraft, ebenso wie die Hafenstadt Jeddah, wo sie eher wirtschaftlichen Aktivitäten nachgehen konnten. Und in dem Forschungsantrag, den ich ursprünglich gestellt hatte, nach meiner Dissertation, hatte ich alles Mögliche erwähnt, aber sicher nicht Saudi-Arabien, weil mir klar war, dass man in Saudi-Arabien zu der Zeit gar nicht forschen konnte. Und dieser Antrag auf Forschungsförderung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde abgelehnt. Und es hieß bei den Munita unter anderem, man könne diese Forschung nicht ohne Forschung in Saudi-Arabien betreiben. Und ich hatte dann die Gelegenheit, diesen Antrag nochmal einzureichen, habe also auf die ganzen Monitor geantwortet und habe dann überlegt, was machst du mit Saudi-Arabien? Und dann habe ich halt reingeschrieben, naja, wenn es denn irgendwie möglich sein sollte, wäre ich natürlich gerne bereit und auch interessiert, mal nach Saudi-Arabien zu fahren und in Jeddah zu forschen. Ich habe das damals für sehr unwahrscheinlich gehalten. Dann habe ich durch Zufall einen Kollegen getroffen, einen saudischen Kollegen, hat ramischen Ursprungs aus Jeddah. Und der hat sich dann in sehr liebenswürdiger Weise und mit sehr viel Einsatz darum bemüht, mir ein Visum nach Saudi-Arabien zu verschaffen, was damals extrem kompliziert war. Im dritten oder vierten Anlauf ist es ihm gelungen und ich bin dann tatsächlich mit meiner 9 Monate alten Tochter und meinem Mann, weil ich nicht wusste, ob man zu dem Zeitpunkt als Frau überhaupt alleine hinfahren kann, nach Jeddah gereist und muss sagen, ich war dort absolut überwältigt von der Gastfreundschaft, mit der dieser Kollege, aber auch jemand anderes, den ich aus London kannte, mich aufgenommen haben, mir innerhalb von 10 Tagen, was ja eine sehr kurze Zeit ist, unendlich viele Kontakte organisiert haben und dann auch von der Bereitschaft dieser Kontakte, mir Material zur Verfügung zu stellen. Es sind Leute aus Medina, aus Mekka, extra nach Jeddah gekommen, um mit mir zu sprechen, um mir zu zeigen, was sie von ihren Großeltern an Schriftwerk hatten. Sie haben teilweise Dinge nach Jeddah geschickt, haben gesagt, guck dir das an und wenn du fertig bist, dann gibst du es wieder zurück. Und der Kollege wird sich schon darum kümmern, dass wir es wieder kriegen. Und gleichzeitig hat uns die Stadt Jeddah damals unglaublich gut gefallen. Und dann habe ich so scherzweise gesagt, ach, hier würde ich eigentlich gerne forschen. Mhm. Und als ich dann nach Berlin kam, gab es vom Auswärtigen Amt eine Art Dialogveranstaltung zwischen saudischen und deutschen Forschern. Und zufällig, weil ich neu hier war, glaube ich, wurde ich mit eingeladen. Und dort wurde mir dann seitens des King Faisal Center for Research and Islamic Studies gesagt, natürlich könne man jetzt in Saudi-Arabien forschen. Das war 2005, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, gut, euch nehme ich beim Wort und probiere es. Und dann hat es tatsächlich die nächsten Jahre geklappt, oft nur wenige Tage vorher, dass ich das Visum bekam. Und auf die Weise habe ich dann tatsächlich angefangen, zu Jeddah zu forschen, was ursprünglich so eine Art Schnapsidee war, die aus der Begeisterung für diese Umstände entstanden war.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, es war damals absolut keine gängige Praxis, dass man als europäische Forscherin nach Saudi-Arabien geht. Du hast gerade schon angerissen, also die Leute vor Ort waren total engagiert. Wie war das mit dem Zugang zu Archiven oder auch Institutionen? War das schwierig?
Das war am Anfang ausgesprochen schwierig. Und die Leute, die enthusiastisch waren, waren diejenigen, zu denen ich über Kontakte Zugang hatte. Es herrschte damals sehr strikte Geschlechtertrennung. Das heißt, der Kollege beispielsweise hatte dann versucht, mir ein Treffen mit saudischen Historikern an der Uni zu organisieren. Und die Uni hatte einen Männer- und einen Frauencampus und er kannte natürlich die männlichen Historikerkollegen und hatte die organisiert. Und als wir da hinfuhren, sagte er, naja, ich kann dir nicht versprechen, dass wir tatsächlich auf den Campus kommen. Ich habe es neulich mit der amerikanischen Kultur, mit Attaché probiert und sie haben uns nicht reingelassen. Das kann uns passieren. Wir hatten Glück, wir sind reingekommen und ich durfte die Kollegen treffen, was auch ausgesprochen wiederum nett und hilfreich war. Aber es war damals eben sehr schwierig, Räume zu finden, wo sich Männer und Frauen überhaupt treffen konnten. Es haben dann zum Beispiel auch Leute, die mir vermittelt worden waren, sind mühsam abends um 11 ins Hotel gekommen, weil man in der Hotellobby so einen Raum hatte, wo man sich treffen konnte. Aber es war absolut unüblich. Es gab keine gemischten Cafés oder Restaurants oder so etwas. Und von daher war es wirklich schwierig. Institutionen, gut, also man konnte zum weiblichen Campus, also zum Female Campus, King Abdulaziz Universität Kontakt aufnehmen. Man konnte zu den Frauenuniversitäten Kontakt aufnehmen. Und eine Institution, die eben mich sowohl damals ermutigt hatte, als auch dann eine ganze Weile lang meine Visa unterstützt hat, war das King Faisal Center, über das tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon einige wenige amerikanische und französische vor allem Kollegen und Kolleginnen im Land waren, vor allem allerdings Kollegen. die forschen durften. Das war die einzige Institution eigentlich, die so etwas ermöglicht hat. Abgesehen davon, dass es an einigen Universitäten Lektoren gab für ausländische Sprachen, darunter den Kollegen Matthias Determann beispielsweise, der dann eben auch seine Dissertation über Saudi-Arabien geschrieben hat. Aber das sind wirklich sehr wenige Personen insgesamt.
Das heißt, dir waren diese männlichen Orte zum Teil verschlossen, während sie anderen männlichen Kollegen leichter zugänglich waren. Aber dennoch bist du ja doch auch in Kontakt gekommen. Das finde ich bemerkenswert, dass die Offenheit schon auch da war.
Die Offenheit war da und die Institutionen hatten häufig eben weibliche Zweige. Das heißt, uns war als bei diesem gemeinsamen offiziellen Besuch mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel die Darat el-Malik Abdelaziz gezeigt worden, das größte Archiv des Landes. Und ich bin dann, als ich alleine da war, in Riad dahin marschiert und hatte dann ein wirklich bemerkenswertes Erlebnis. Ich wurde also da zunächst mal empfangen, weil ich war ja Ausländerin. Da hat man in vielerlei Hinsicht auch eine gewisse Narrenfreiheit. Und dann hieß es, naja, also wenn du jetzt Dokumente lesen willst und konsultieren willst, dann musst du in den weiblichen Teil. Und dann gab es also einen Telefonanruf aus dem männlichen in den weiblichen Teil. Und dann wurde ich zu einer Tür geleitet. Diese Tür wurde geöffnet und ich wurde in eine Art leeres Zimmer geleitet, was auf der anderen Seite auch eine Tür hatte. Dann schloss ich die Tür und wurde richtig abgeschlossen auf der männlichen Seite. Und erst danach, da gab es wahrscheinlich einen zweiten Telefonanruf, wurde auf der weiblichen Seite die Tür aufgeschlossen, ich hineingelassen und die Tür wieder abgeschlossen. Und auf dem Rückweg fand das Gleiche statt, weil ich mich halt drüben noch verabschieden wollte.
Ja.
Und danach war aber klar, ich gehörte in den weiblichen Teil und musste da immer hin. Und der hatte zwar im Prinzip Zugang zu allen Dokumenten, aber die Kataloge waren nicht ganz so ausführlich und die gesamte Bibliothek stand auf der männlichen Seite. Das heißt, es hatte durchaus gewisse Nachteile. Oder an der Universität beispielsweise in Jeddah war es so, dass man an einem Nachmittag als Frau in die Universitätsbibliothek durfte. Es gab auch für den weiblichen Teil der Universität, also den weiblichen Campus, eine Bibliothek, aber die war relativ leer. Und die meisten Bücher standen auf der männlichen Seite und da durfte man einen Nachmittag in der Woche hin.
Als Frau.
Als Frau.
Ja.
Da waren dann die Männer ausgesperrt.
Mhm. Ja, spannend. Vielleicht daran anknüpfend, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr, sehr große Frage, aber was hat sich denn seitdem verändert für ForscherInnen, gerade für ForscherInnen? Genau, insgesamt, aber auch eben speziell vielleicht nochmal seit der Einführung der Vision 2030 im Jahr 2016. Ja, wie hat sich der Umgang mit internationalen Forschenden entwickelt und gibt es jetzt mehr Offenheit oder mehr Kontrolle?
Ich würde sagen beides. Es gab so ab 2005, 2006 eben eine deutliche Öffnung und ich glaube, dass die Möglichkeit für mich dort zu forschen mit dieser Öffnung auch zusammenhing. In dieser Zeit 2006 bis 2017 gab es relativ viele Möglichkeiten, in Saudi-Arabien zu forschen. Und es gab auch Forschungsvisa, die eben von besagtem King Faisal Center vergeben wurden. Man konnte relativ, naja, es war immer noch kompliziert, aber man konnte im Prinzip für ausländische Studierende die Möglichkeit erwirken, an den Universitäten dort zu studieren und in dem Kontext auch ihre Arbeiten beispielsweise zu schreiben und zu forschen. Das ist die letzten paar Jahre sehr viel schwieriger geworden. Es gibt wohl die Vorbereitung irgendeiner neuen Regelung für ausländische Forschende. In der Zwischenzeit wurden sämtliche Forschungsvisa gewissermaßen abgeschafft. Man kann inzwischen allerdings sehr leicht ins Land. Man konnte früher eben nur mit einem gesponserten Visum, etwa durch eine solche Forschungsgenehmigung, ins Land kommen. Inzwischen kann man sich online ein Touristenvisum besorgen und damit nach Saudi-Arabien fahren. Das ist aber offiziell natürlich nicht zur Forschung gedacht. Was im Augenblick alle Forschenden machen, ist tatsächlich mit diesem Touristenvisum ins Land zu fahren. Und bei mir ist es beispielsweise so, dass mich die Leute, die die Archive und Bibliotheken betreiben, halbwegs kennen inzwischen, sodass ich weiterhin den Zugang habe. Es ist, glaube ich, sehr viel schwieriger für Leute, die jetzt gerade neu anfangen. Man kann wohl auch weiterhin das über die Universitäten machen, aber all diese Sachen sind im Augenblick etwas unklar. Und was sich natürlich geändert hat, ist die Bewegungsfreiheit. Es war anfangs überhaupt nur möglich, als Frau in sehr teuren Hotels unterzukommen. Inzwischen kann man überall auch ein Bed and Breakfast oder sowas buchen oder über Airbnb Zimmer finden. Und das kann man als Frau oder als Mann. Ich kann mich inzwischen sehr ungezwungen im ganzen Land bewegen. Ich kann selber Auto fahren und bin von daher auch nicht mehr so auf die Orte angewiesen, zu denen mich entweder Leute mitnehmen oder die eben per Flugzeug oder Bahn erreichbar sind. Also das sind schon auch ganz erhebliche Veränderungen natürlich.
Zum Stichwort Tourismus, also es gibt scheinbar neuerdings oder als eher neuere Entwicklung Touristenvisa. Das bedeutet, Saudi-Arabien versucht jetzt auch touristischer zu werden. Und du warst Anfang des Jahres 2025 ja in Al-Orla, einer ja, Oasenstadt in der Wüste, an der ehemaligen Karawanenroute gelegen, mit einem ja, spektakulären archäologischen Erbe. Und diese Stadt soll zu einer touristischen Hochburg umgewandelt werden. Vielleicht kannst du uns kurz über deine Eindrücke dort vor Ort erzählen und ja, mit welchem Forschungsinteresse bist du dorthin gereist?
Al-Ula ist ausgesprochen interessant, weil ich auch die Möglichkeit hatte, das mit einer Reise 2010 zu vergleichen, bevor diese ganze touristische Erschließung einsetzte, aber zu einem Zeitpunkt, wo bereits etwa 20 Jahre archäologischer Forschung oder 30 Jahre sogar archäologischer Forschung in Al-Ula beziehungsweise in Madain Saleh, dem etwas nördlich gelegenen Gräberort der Nabatäer, stattfanden. Und es von daher schon ein ganz kleinen Kulturtourismus gewissermaßen von Leuten, die im Lande lebten, gab. Was ist heute mein Eindruck? Also die Oase hat sich von Grund auf geändert. Es war schon 2010 so, dass der alte Lehmort komplett verlassen war und die Einwohner entweder in einen nördlichen oder einen südlich gelegenen Vorort umgezogen waren. Auch diese Vororte werden inzwischen komplett umgestaltet, teilweise zu touristischen Zwecken, also zu einer Art, es gibt eine Art Kunstdistrikt mit großen Ausstellungshallen, mit kleinen Räumen, in denen Musik gespielt wird, auch etwas, was zum Beispiel für Saudi-Arabien wirklich eine große Neuerung ist, mit einem Kino, mit einer Schule, in der traditionelle Handwerke unterrichtet werden und solchen Dingen. Also Dinge, die im Wesentlichen an Touristen, sowohl an inländische als auch an arabische als auch internationale Touristen gerichtet sind. Im südlichen Vorort findet die Umgestaltung insofern statt, als dort ein riesiges Hotel- und Konferenzzentrum gebaut wird, zusammen mit dem neuen Hauptquartier der staatlichen Organisation, die für diese Umgestaltung verantwortlich ist, der Royal Commission for Al-Ula. Was ist mein Eindruck? Also es ist inzwischen nicht mehr so, dass man so wie früher zu diesen nabatäischen Gräbern hinfahren konnte, dann sozusagen eine Pforte passieren musste und sich darin frei bewegen, sondern es sind inzwischen all diese Besuche zu den nabatäischen Gräbern, zu den Felszeichnungen, die es zwischen diesen beiden Orten gibt und zu vielem anderen, sind stark kuratiert. Das heißt, man kommt in ein Besucherzentrum, man wird begrüßt, man wird dann aber eben auch in Gruppen organisiert, die diese Besuche durchführen und die letztlich eben die ganze Zeit mit einem Führer unterwegs sind oder einer Führerin, die alles erklären. Das heißt also, der freiere Besuch ist nicht mehr möglich. Es ist definitiv ein Ort, der für den High-Class-Tourismus gedacht ist. Das heißt, die wichtigsten Hotels, die im Norden der Oase entstanden sind, sind ausgesprochen teuer, ausgesprochen luxuriös und richten sich ganz eindeutig an ein internationales Jet-Set-Publikum. Sind auch nicht darauf ausgerichtet, dass es besonders viele Begegnungen gibt zwischen der lokalen Bevölkerung und diesen Touristen, außer eben in solch kuratierten Zusammenhängen wie solchen Führungen oder in Restaurants oder vielleicht bei manchen der Kulturveranstaltungen. Das Ganze ist optisch ausgesprochen geschmackvoll und gelungen. Es gibt inzwischen auch relativ viel Tourismus, aber es ist ein Tourismus, der die einheimische Bevölkerung bestenfalls als Dienstleister betrachtet. Das heißt, es gibt ein paar einheimische Unternehmer oder Unternehmerinnen, die es geschafft haben, auf ihren Farmen beispielsweise Bungalows zu bauen, die sie auch an Touristen vermieten. Aber diese Farmen werden peu à peu verstaatlicht und damit gerät dann auch dieses Unternehmen in Gefahr, beziehungsweise gerät unter staatliche Aufsicht und Kontrolle und wird unter Umständen dann auch eingestellt. Das wird staatlicherseits begründet damit, dass man einen sehr hohen Standard einführen möchte. Es führt aber eben dazu, dass die lokale Bevölkerung zunehmend das Gefühl hat, dass ihnen eigentlich der Ort weggenommen wird. Die Oase, die Palmengärten wurden verstaatlicht. Teilweise war das den Farmern gar nicht unrecht, weil sie hohe Kompensationen erhalten haben. Teilweise aber eben haben sie auch damit den Zugang zu ihren Palmenhainen, also den physischen Zugang haben sie noch, aber eben die Nutzung der Palmen haben sie verloren. Sie können nicht mehr selber bestimmen. Selbst wenn sie den Garten noch nutzen dürfen, können sie unter Umständen nicht mehr selber bestimmen, was dort neben Palmen angebaut wird. Es wird ihnen vorgeschrieben, wie sie zu bewässern haben. Das Ganze natürlich unter dem Aspekt, sorgsam mit Wasser umzugehen. Aber es ist doch eine sehr, wie soll ich sagen, eine Modernisierung sehr stark von oben herab.
Mhm. Wie schwierig ist es denn, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu treten?
De facto ist es relativ einfach. Wir waren dort, also ich war mit einem deutsch-syrischen Doktoranden dort. Wir waren dort über ein Projekt, was an einem französischen Institut angesiedelt war, was vor Ort gerade aufgebaut wird, wohnten im südlichen Vorort in einem Hotel, in einem umgebauten Wohnhaus und hatten im Prinzip, konnten uns völlig frei bewegen. Das heißt, man konnte einen Spaziergang durch die Oase machen und wenn man Glück hatte, zum Beispiel an einem Freitagvormittag, gingen dort auch viele junge Frauen spazieren und ich habe zum Beispiel mal mich dort dann an einem sehr schönen Ort niedergelassen und dann kam eine junge Saudi dazu und wir haben uns dann unterhalten. Und dadurch kriegte ich einen Einblick, wie junge Damen dort eben durch diese touristische Transformation durchaus auch die Möglichkeit haben, im Ausland zu studieren. Die Dame war in den USA gewesen, hatte jetzt allerdings Schwierigkeiten in diesem saisonalen Tourismus, denn im Sommer wird es dort sehr heiß, in diesem saisonalen Tourismus eine entsprechend dotierte Stelle auch zu finden, weil viele der Tourismusunternehmen eben auch wieder in ausländischer Hand sind. Und die Lokalen dann eben saisonal Führer sind oder saisonal Rawis sind diejenigen, die diese Führungen durchführen und dabei Geschichten erzählen, die sich auf die Felszeichnungen oder auf die Gräber oder so etwas beziehen. Aber das sind oft keine Dauerstellen. Und damit fand sie es durchaus schwierig, sich da angemessen zu etablieren. Aber es war eben ein sehr spannendes Gespräch. Ein andermal kam ein alter Herr dazu, dem hatte der Palmenhalm, in dem diese sehr schöne Anlage stand, gehört. Das war gerade enteignet worden und er guckte sich seine alten Palmen an und sagte, die müssten doch jetzt beschnitten werden. Und als wir sagten, wer ist denn jetzt dafür zuständig? Naja, das ist irgendeine Firma. Das war aber alles sehr anonym. Er wusste auch nicht, was mit diesem Palmenhain in Zukunft passieren würde. Und er kam da gewissermaßen aus Gewohnheit hin und sinnierte nun darüber, was hier wohl in Zukunft passieren würde. Das heißt, auch die Information für die lokale Bevölkerung ist nicht besonders gut.
Mhm. Vielleicht, also du hast es gerade schon angeschnitten, aber vielleicht nochmal konkret die Frage, welche Akteure, also lokal und aber auch international, sind dort vor Ort und wie stehen die zueinander? Also du hast von der Enteignung der lokalen Bauern gesprochen, von ausländischen Firmen aber auch und dann von der Verstaatlichung. Also wer nimmt dort welche Rolle ein?
Also es ist eine königliche Kommission eingesetzt worden, die Königliche Kommission für Al-Ulla, die das Ganze in der Hand hat, deren Aufsichtsratsvorsitzender auch direkt der Kronprinz ist. Das heißt, es gibt hier eine direkte Verbindung zum Staat, also de facto Staatsoberhaupt. De jure ist natürlich weiterhin König Salman, der Monarch. Diese königliche Kommission hat im Prinzip volle Jurisdiktive in der ganzen Region Al-Ulla. Das geht auch teilweise noch weit über den Ort und über die archäologischen Stätten hinaus. Und sie hat nun einerseits eine französische Beraterfirma, wird also beraten durch Franzosen, die eben sich bereits in Tourismusprojekten hervorgetan haben. Andererseits beschäftigt sie, genau wie viele andere Unternehmen oder auch staatliche Einrichtungen in Saudi-Arabien, sehr viele Experten. Und diese Experten können nun aus Australien kommen, aus Neuseeland, aus Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, aus Deutschland, aus China, egal woher. Die bewerben sich gewissermaßen für bestimmte Jobs, also zum Beispiel zur Entwicklung des Sports oder des Veterinärwesens oder eben auch der Oase, Bewässerungswirtschaft oder ähnliches. Da werden dann Experten beauftragt, die in der Regel mit Saudis zusammenarbeiten. Offiziell haben diese Saudis immer das Sagen. De facto werden viele dieser Programme eben von diesen ausländischen Experten entwickelt. Und die Saudis, die hier beteiligt sind, an maßgeblicher Stelle kommen in aller Regel aus Riad oder Jeddah, haben in aller Regel auch in den USA, manchmal auch in Großbritannien, manchmal auch in Frankreich studiert und sind damit also auch nicht die Einheimischen, sondern es sind auch Experten, die einfliegen und die jedes Wochenende aber nach Hause fliegen. Und das ist die übliche Transportweise dort, weil Al-Ula eben auch relativ weit abliegt. Und auch die Einheimischen arbeiten in der Regel eben in untergeordneten Positionen, entweder in der Royal Commission, das sind aber nur relativ wenige, oder sie arbeiten eben in diesen nachgeschalteten Unternehmen, die dann eben für Tourismus oder für Gastronomie oder so etwas zuständig sind.
Das klingt nach einem steilen Machtgefälle. Gibt es auch Menschen in der lokalen Bevölkerung, die trotzdem auch profitieren? Oder würdest du eher sagen, dass dieses touristische Projekt für sie nur Nachteile hat?
Doch, natürlich gibt es Menschen, die profitieren. Ich erwähnte ja zum Beispiel diese junge Frau, die in den USA studiert hatte, die immer noch hofft, dass sie dort sich an eine bessere Position vorarbeiten kann. Also es gab sicher eine steile Ausbildungsinitiative, auch nicht nur mit langjährigem Studium im Ausland, sondern teilweise auch mit Trainingskursen, die teilweise im Land, teilweise am Golf, teilweise eben in unterschiedlichen ausländischen Ländern stattgefunden haben. Es gibt durchaus Leute, die vorher die Oase verlassen hatten. Man muss sich vorstellen, Saudi-Arabien ist ein sehr junges Land mit einem hohen Bevölkerungsüberschuss. Gerade solche Oasenwirtschaft ist natürlich ökonomisch extrem begrenzt. Das heißt, es sind viele abgewandert und gerade als Fahrer für diese Art von Jobs sind Leute auch zurückgekommen aus Jeddah oder aus Riad. Und ich denke, vielleicht ist es auch ein Stück weit eine generationelle Frage. Die Älteren sind, glaube ich, stärker dieser Palmenwirtschaft verhaftet als die Jüngeren. Insofern denke ich, natürlich gibt es diejenigen, die profitieren. Und man muss ja auch sehen, dass auch diejenigen, die aus Riad oder Jeddah, die im Ausland studiert hatten, die jetzt lukrative Jobs dort bekommen haben, sind ja in gewisser Weise auch Einheimische. Es sind nur eben nicht lokale Einheimische. Und die profitieren natürlich auf alle Fälle auch davon. Und es profitieren natürlich all jene Saudis, die ihrerseits dort Urlaub machen. Und eines der Ziele ist natürlich schon auch, den internen Tourismus zu stärken, sodass die Leute nicht mehr immer an die Côte d'Azur oder nach Marokko fahren, sondern eben im eigenen Land auch Urlaub machen. Das heißt also, es gibt hier durchaus eine ganze Menge Profiteure. Das Problem scheint mir nur zu sein, dass man eben die lokale Bevölkerung nicht sehr viel stärker eingebunden hat. Es wäre zu hoffen, im Positiven, dass sich das vielleicht noch mit der Zeit etwas ändert, weil es doch eine ganze Reihe von kritischen Äußerungen zu diesem Thema inzwischen gegeben hat, sowohl intern als auch eben durch Forschende. Diese französische Villa hat eben mehrere Forschungsteams gesponsert, die eigentlich alle hier zu sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen sind.
Mhm. Inwieweit erlaubt denn dieses Projekt in Al-Ula einen Blick auf die Logik von Vision 2030 insgesamt? Also ist es ein Einzelfall, dieser Ansatz, von oben herab sozusagen diese Veränderung herbeizuführen? Oder gibt es auch abweichende Beispiele, wo die lokale Bevölkerung stärker involviert war?
Also ich glaube, das ist eins der ganz großen Probleme mit Vision 2030, dass sie sehr stark von oben herab funktioniert. Das heißt nicht, dass die Projekte nicht auch mal mehr, mal weniger bestimmten Bevölkerungsteilen zugutekommen. Also es gibt beispielsweise auch unter diesen Gigaprojekten riesige Parkanlagen, die in und um Riad herum angelegt werden. Natürlich passiert das von oben herab, aber genauso natürlich werden diese Anlagen in Zukunft intensiv genutzt werden. Das kann man an früheren entsprechenden Projekten in Saudi-Arabien sehen. Ich glaube, ein großes Problem dieser urbanen Gigaprojekte, die es eben auch in Jeddah, aber eben auch in Neom beispielsweise, wo diese Stadt The Line entstehen soll, oder in Medina oder auch im Süden des Landes entstehen. Ein großes Problem hier ist, dass es immer wieder lokale Bevölkerungen eben ausgeschlossen werden, die vor Ort sind und die ja durchaus eigene Interessen haben. Die werden vertrieben, ihre Viertel werden abgerissen oder eben umgestaltet. Und Versuche lokaler Akteure, das habe ich einmal in einer anderen ganz kleinen, einem ganz kleinen Ort erlebt, Versuche lokaler Akteure, Geld für eigene lokale Entwicklungsprojekte zu bekommen, sind im Augenblick noch nicht so furchtbar erfolgreich. Es gibt nämlich durchaus sehr viel kreative Energie, die durch diese Vision 2030 freigesetzt wurde. Und es haben die Bürgermeister etwa von Medina, aber eben auch von kleinen Orten ihre eigenen Ideen, wie sie keineswegs jetzt auf ganz so spektakuläre Weise ihre Orte attraktiver, aber auch lebenswerter machen können. Das wird im Augenblick noch nicht so besonders viel gehört. Das heißt, im Augenblick ist es wirklich ein sehr stark von oben nach unten durchdekliniertes Entwicklungsprojekt.
Wie steht es denn um die Finanzierung von historischer oder geisteswissenschaftlicher Forschung in Saudi-Arabien?
Forschung in Saudi-Arabien ist für einheimische Forscher oft ein großes Problem, weil an den Universitäten teilweise Lehrdeputate von 16 bis 18 Stunden herrschen. Das heißt, die meisten sind tatsächlich in der Lage, für ihre Dissertation, für die sie oft sehr großzügige Stipendien ins Ausland bekommen, auch durchaus langjährige Stipendien, oft ist diese Dissertation und Dinge, die daraus hervorgehen, fast die letzte Zeit, wo sie überhaupt mal zusammenhängend die Möglichkeit haben zu forschen. Es gibt manche Institutionen, das King Faisal Center gehört dazu, dieses schon genannte Archiv, das eben auch mit einer Forschungseinrichtung verbunden ist, gehört dazu, die über Konferenzen Beiträge anwerben, für die es dann Gelder gibt. Aber die Zeit dafür müssen sich die Kolleginnen und Kollegen oft wirklich sehr aus den Rippen schneiden. Und das ist besonders schwierig in einem Land, in dem die sozialen Beziehungen innerhalb von Großfamilien, und zwar wirklich Großfamilien mit oft Hunderten an Mitgliedern, sehr, sehr groß sind. Das heißt also, es ist sehr schwierig zu sagen, nein, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss forschen und ich kann nicht zu dieser Hochzeit kommen oder ich kann nicht meine Tante besuchen, weil sie krank ist. Das sind also wirklich komplizierte Bedingungen. Und ich glaube, hier wäre auch noch eine ganze Menge Potenzial, denn es gibt sehr gute historische Forschung. Ein gewisses Problem ist natürlich, dass kritische geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung doch nicht so ganz ohne weiteres möglich ist, weil es eben eine ausgeprägte Zensur im Lande gibt.
Ja, das bringt mich vielleicht auch zur letzten Frage gleich. Wo siehst du als Forscherin zukünftiges Potenzial? Welche Themen werden zunehmend relevant und wo würdest du gern noch weiter forschen?
Also worüber es im Augenblick sehr viel Forschung gibt, ist über die blühende Kunst und noch weiter sich entwickelnde Kunst- und Kulturszene, also über Kino, über Literatur gibt es schon einiges, aber über die ganzen bildenden Künste, über die teilweise wirklich spektakulären Kunstausstellungen im Lande etc., da gibt es schon sehr viel. Es gibt auch eine ganze Menge Analysen bereits zur politischen Entwicklung. Ich glaube, was noch etwas fehlt, ist eben diese unterschiedlichen Aspekte der Vision 2030 und diese Widersprüche zwischen einerseits der sozialen und auch künstlerischen Öffnung und andererseits der zunehmenden Kontrolle, das noch etwas genauer zu beleuchten. Ich selber aber, weil ich Historikerin bin, würde eigentlich gerne noch arbeiten über den Prozess der Staatswerdung des modernen saudischen Staates, weil es bis in die 20er und 30er Jahre eine ganze Reihe unabhängiger oder dann semi-unabhängiger Entitäten gab, die dann eben in den saudischen Staat integriert wurden, teilweise auf kriegerischem Wege, teilweise aber eben auch dann durch Übergabe, durch Kapitulation, durch Loyalitätsbekundungen. Und wie sich das bis heute in unterschiedlichen regionalen Identitäten widerspiegelt, interessiert mich. Mich interessiert natürlich auch, inwieweit das tatsächlich die Art von Gefahr für den saudischen Staat darstellt, den dieser häufig zu befürchten scheint. Das scheint mir nämlich gar nicht so offensichtlich zu sein. Auch Deutschland hat ja sehr viele unterschiedliche regionale Identitäten, ohne dass das nun, vielleicht von Bayern abgesehen, den deutschen Staat in Frage stellt. Diese Fragen interessieren mich.
Ja, vielen Dank, dass du hier so viele Einblicke aus deiner Forschung mit uns geteilt hast.
Ja, gerne. Das macht Spaß.